Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Per Video bin ich nun mit Dr. Yasha Kehr verbunden, ein Kardiologe in Newcastle, New South Wales. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Hallo.
Kardiologen sind Fachärzte, die unter anderem auf die Diagnose und Behandlung von typischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert sind. Also Dinge wie Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen. Sie selbst waren kürzlich in Moree, 400 Kilometer westlich von Newcastle, und haben dort indigene Australier in einer Pop-up-Klinik behandelt. Wie war das?
Ja, das stimmt. Ich muss einen Schritt nochmal zurücktreten und fast korrigieren. Ich bin zwar Kardiologe, aber in der Tat bin ich Kinderkardiologe. Das heißt, ich bin spezialisiert auf Kinder mit Herzproblemen, was natürlich ein ganz anderes Krankheitsgebiet oder Krankheitsgebiete umfasst als Erwachsene mit Herzerkrankungen. Ich behandle hauptsächlich Kinder mit angeborenen Herzfehlern, nicht so viel Erwachsene erworbene Herzerkrankungen wie Hochdruck, koronare Herzerkrankungen und so weiter. Und Sie haben genau recht, in Moree waren wir letzte Woche und haben dort Kinder gesehen, die beides erworbene und auch angeborene Herzfehler hatten und natürlich eine große indigene Bevölkerung in Moree und somit leider auch viele Kinder, die rheumatisches Fieber hatten und somit nun eine rheumatische Herzerkrankung haben. Eine Erkrankung, die wir in Europa fast gar nicht mehr kennen. Aber die leider noch relativ prävalent hier in der indigenen Bevölkerung in Australien ist.
Also RHD, Rheumatic Heart Disease, rheumatische Herzerkrankung. Warum ist die indigene Bevölkerung vor allem davon betroffen?
Eine ganz einfache Antwort gibt es dazu leider nicht. Wir wissen, es gibt verschiedene Risikofaktoren, die einen zur rheumatischen Fieber oder rheumatische Herzerkrankung prädisponieren. Das sind unter anderem benachteiligte Lebensstandards. Das sind rezidivierende Infektionen mit Beta-Streptokokken, Beta-Hemolysine Streptokokken, also ein Bakterium, was zum Beispiel Halserkrankungen ausruft, aber auch Hauterkrankungen. Wenn die nicht rechtzeitig erkannt und behandelt sind, können die zur Folge haben, dass man rheumatische Fieber bekommt. Kulturell bedingt leben viele der indigenen Familien in größeren Familien zusammen, was sehr wichtig für die Leute ist. Aber natürlich mit vielen Kindern zusammen zu wohnen, erhöht natürlich das Risiko, rezidivierende Streptokokkenerkrankungen zu bekommen. Und somit ist es schwierig zu sagen, was als erstes zum rheumatischen Fieber führt. Aber es ist meistens, wie gesagt, sind es die Streptokokkenerkrankungen, die nicht rechtzeitig behandelt sind oder gar nicht behandelt werden. Aber auch es schwierig ist, rheumatische Fieber zu diagnostizieren, was nicht mehr so häufig ist, dass es nicht jeder Doktor, insbesondere nicht die jungen Doktoren, kennen und rechtzeitig erkennen. Und wenn die Erkrankung nicht erkannt wird, kann sie zu langfristigen Herzschädigungen führen, leider.
Und auch zum Tod. Also ich habe nachgeguckt, da gibt es also wirklich etwa 1,6 Millionen Menschen weltweit, die jährlich an RHD sterben. Und ich glaube, es gibt 17 Millionen oder etwa 10-mal mehr Patienten weltweit. Also eigentlich sehr, sehr gefährlich, wenn einer von 10 Patienten stirbt. Welches sind denn die Symptome von RHD?
Wenn es so spät ist, dass man wirklich rheumatische Herzerkrankung hat, sind die Symptome ähnlich wie am Herzversagen im Prinzip im Erwachsenenalter. Das heißt, dass man nicht so leistungsfähig ist, Abgeschlagenheit, Mattheit, Atemlosigkeit, nicht mehr flach schlafen können, zum Teil aber auch Herzrhythmusstörungen oder Schmerzen im Herzbereich. Aber tendenziell, wir hoffen natürlich, dass wir das rheumatische Fieber vorher entdecken, also in der akuten Phase, wo es behandelbar ist, bevor es zur chronischen Herzschädigung bekommt. Und da sind die Symptome ganz anders. Und zwar vor allem Fieber natürlich. Es gibt Hautausschläge, die damit zugehören zu den diagnostischen Kriterien, aber auch Schwellungen von Gelenken, zum Teil Bewegungsstörungen. Und dann anhand von Labortests etc. kann man die Diagnose nicht stellen, aber zumindest bestätigen.
Und Sie haben gesagt, in Deutschland gibt es diese rheumatischen Herzerkrankungen so gut wie nicht mehr. Im Gegensatz, glaube ich, zur Nachkriegszeit, als sie noch weit verbreitet war. In Afrika und Asien gibt es sie noch und eben in der indigenen australischen Bevölkerung leider auch. Wie behandelt man die Erkrankung am besten?
Die einzige Behandlung für das akute rheumatische Fieber ist im Prinzip die Behandlung mit Antibiotika. Und hier wirkt Penicillin, da es natürlich die Streptokokken wunderbar behandelt. Und damit kann man zumindest die akute Infektion behandeln und hoffen, dass die Folgeschädigungen nicht passieren. Wenn es aber so weit gekommen ist, dass die Herzklappen geschädigt sind, und das ist das, was passiert im rheumatischen Fieber, was im Prinzip eine Reaktion des Immunsystems ist, was Kreuzreaktionen auf Herzklappengewebe hat, im Versuch, die Bakterien abzutöten. Wenn es zu diesen Klappenschädigungen kommt, muss man prinzipiell symptomatisch behandeln, das heißt Herzversagenstherapie mit Medikamenten wie Diuretika etc. Aber wenn die Herzklappenschädigung doch so schwerwiegend ist, dann steht nur eine Operation als letzte Option zur Verfügung, und das ist entweder die Klappe zu reparieren oder sogar auszutauschen. Und das ist natürlich ein großes Untergreifen für junge Menschen, und manchmal bedeutet das mehrere Operationen im Laufe des Lebens oder auch die Einnahme von Medikamenten dauerhaft. Und einmal eine Herzoperation für rheumatische Herzerkrankungen gehabt zu haben, verringert die Lebenserwartung drastisch leider.
Und jetzt am letzten Dienstag in Moree, da mussten Sie natürlich keine Herzoperationen, nehme ich an, machen, aber trotzdem, vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, was Sie da gemacht haben, die Familien, die Sie da gesehen und behandelt haben.
Natürlich, also ich bin als Kardiologe, Kinderkardiologe, kein Operateur. Das heißt, ich mache keine Operationen, sondern ich diagnostiziere und behandle die Patienten in konservativer Weise. Und wenn aber ein Kind oder eine junge Person eine Operation benötigt, werde ich die zum Operateur schicken, der die Operation dann durchführen kann. Also was ich in der Klinik in Moree gemacht habe, ist, die Patienten klinisch zu untersuchen, die Anamnese zu erheben, zu bestätigen, ob der Patient rheumatisches Fieber hat oder nicht, ob zum Zeitpunkt des rheumatischen Fiebers auch eine Herzentzündung oder Karditis bestand oder nicht. Und dann habe ich ein Echokardiogramm, also eine Ultraschalluntersuchung des Herzens der Patienten durchgeführt, um festzustellen, wie schwerwiegend oder ob überhaupt eine Herzschädigung vorliegt. Und was wichtig ist für die Patienten, um das im Verlauf natürlich zu betreuen, um zu sehen, ob diese Herzklappenschädigung schlimmer wurde oder ob der Patient damit klarkommt und eine Operation gebraucht wird oder nicht. Das Problem ist mit rheumatischem Fieber, dass natürlich, wenn man in einer Bevölkerung lebt, die von vornherein ein größeres Risiko hat, rheumatisches Fieber zu bekommen, dass es immer ein Risiko besteht, es nochmal zu bekommen, leider. Und wir wissen, dass wenn man rezidivierende Anfälle von rheumatischem Fieber hat, dass dann jedes Mal die Schädigung der Herzklappe wahrscheinlicher wird oder natürlich nochmal möglich ist und die Schädigung schlimmer sein kann. Deswegen ist das Allerwichtigste die Sekundärprävention bei Patienten, die einmal rheumatisches Fieber hatten. Und das bedeutet leider zumindest monatlich Injektion von Penicillin intramuskulär, um zu verhindern, dass der Patient erneute Streptokokkeninfektion bekommt und somit nicht erneut rheumatisches Fieber bekommen kann.
SBS Radio am Montagabend mit einem Gast per Video, Dr. Jascha Kehr aus Newcastle, die zweitgrößte Stadt in unserem größten Bundesland, New South Wales. Wie schaut Ihr Berufsalltag aus, wenn Sie nicht zur Behandlung indigener Australier nach Moree fliegen?
Relativ ähnlich. Also ich arbeite hier in Newcastle im John Hunter Hospital, beziehungsweise John Hunter Children's Hospital, und ein Großteil meiner Arbeit ist über meine ambulante Sprechstunde. Das heißt, dass Patienten aus Newcastle, aber auch aus der ganzen Gegend, aus der Hunter New England Region, hier nach Newcastle kommen, um Termine mit mir wahrzunehmen. Das heißt, ich mache Untersuchungen sowie EKG, also Elektrokardiogramm, Echokardiogramm, um, wie gesagt, angeborene oder auch erworbene Herzerkrankungen festzustellen und zu behandeln. Und natürlich kümmere mich um Patienten, die im Krankenhaus aufgenommen sind mit Herzerkrankungen oder auch anderen Erkrankungen, die das Herz betreffen können. Und natürlich sehe ich kleine Patienten, die kleinsten Patienten in unserer neugeborenen Intensivstation, die oft Schwierigkeiten mit ihrem Herzen haben.
Und wenn Sie zum Beispiel jetzt rausfliegen in diese Pop-up-Kliniken, geschieht das dann, wie man sich so vorstellt, in diesen Flugzeugen, Flying Doctors?
Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt, aber diesmal war es so, dass ich von einer Non-for-Profit-Organisation, die heißt Little Wings, die in Sydney ansässig sind, geflogen wurde. Das sind sehr kleine Maschinen, also Sechssitzer-Maschinen, wo nicht sehr viel Platz ist und man auch limitiert ist mit dem, wie viele Leute man mitnehmen kann und was man an Gepäck mitnehmen kann. Im Endeffekt fliegt man von einem kleinen Flughafen hier außerhalb von Newcastle zu einem noch kleineren Flughafen in den umliegenden Städtchen. Und es ist im Prinzip ein wunderschöner Flug über die Landschaft, die man sonst nicht von oben sieht. Aber es ist nicht so, wie man es denkt bei Flying Doctors manchmal, weil man ja keinen Patienten transportiert, hat man keine Patienten an Bord, sondern ist man nur selber, beziehungsweise mit den anderen Doktoren oder auch Krankenpflegern oder Schwestern, die mitkommen, in dem kleinen Flugzeug.
Aha, klingt sehr spannend. Es gibt bestimmt viele Fälle, wo Sie ganz konkret Leben gerettet haben. Können Sie vielleicht einen Fall schildern, der sich besonders in Ihr Gedächtnis eingeprägt hat?
Ich sehe mich eigentlich nicht so als Lebensretter, ehrlich gesagt, sondern meistens ist es ja in dem, was ich in meinem Feld oft ist es Prävention von Komplikationen. Das heißt, die Erkrankung früh genug zu entdecken, bevor schwerwiegende Komplikationen auftreten, dass man die natürlich besser behandeln kann. Es kommt natürlich ab und zu mal vor, dass Kinder akut sehr schwer krank werden, ohne vorher bekannte Herzerkrankung. Und dann kann man vielleicht denken, dass mein Handeln auch zum Leben retten beigetragen hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel letztes Jahr an ein Mädchen, das 11 Jahre alt war und eine Influenza-Infektion hatte, also das ist die Grippe, eine Grippeinfektion. Mit der Grippeinfektion kann man auch eine Herzmuskelerkrankung haben. Und dieses Mädchen hatte genau dieses, wurde schwerst krank im Krankenhaus hier eingeliefert und hatte eine starke Flüssigkeitsansammlung um das Herz, im Herzbeutel, also eine Perikardtamponade nennt man das, wo das Herz es nicht mehr schafft, genug Blut in den Körper zu pumpen, weil es keine Möglichkeit hat, sich genug auszudehnen. Und da musste ich ganz akut handeln und diese Perikardtamponade drainieren mit einer großen Nadel, also in den Herzbeutel hinein, von außen durch den Brustkorb, um das Kind danach stabil genug nach Sydney fliegen zu können, wo noch diffizilere Therapien eingeleitet werden konnten.
Ja, alle Achtung, aber schön, dass das dann zu einem guten Ende geführt hat, nehme ich an.
Ja, sehr gut. Das Mädchen sehe ich jetzt nur noch ganz selten, aber wenn ich sie sehe, ist sie wunderbare Dinge und ist wieder gesund.
Ist es in Ordnung, das Haus zu verlassen, wenn ich mich nicht sicher fühle? Wenn Sie ein Opfer von sexuellen Übergriffen oder häuslicher Gewalt sind oder jemanden kennen, der davon betroffen ist, rufen Sie Nummer 1800 737 732 an. Oder gehen Sie auf die Webseite 1800respect.org.au. In einem Notfall rufen Sie Nummer 000 an. Für mehr Informationen in Ihrer Sprache gehen Sie auf die Webseite von sbs.com.au/coronavirus.
Stichwort Gesundheit. Wie beurteilen Sie so die typische Gesundheit der Australier im Vergleich zu Deutschland vielleicht, gerade was Ihr Fachgebiet angeht, die Kinderkardiologie, also da die Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Wie gesund ist der typische Australier oder das typisch australische Kind, muss ich sagen?
Ich glaube, es ist relativ vergleichbar. Was wir wissen, ist, dass die Inzidenz von angeborenen Herzfehlern prinzipiell gleich ist in den meisten Ländern. Also sie ist nicht unbedingt geografisch spezifisch. Wir wissen, dass der Einfluss auf das Gesundheitswesen viel stärker ist in Entwicklungsländern zum Beispiel, wo es natürlich schwieriger ist, diese Kinder mit Herzfehlern zu behandeln. Aber der eigentliche Auftreten oder die Häufigkeit von Herzfehlern ist relativ gleich. Das heißt, ungefähr 1% aller lebendgeborenen Kindern haben einen Herzfehler. Das natürlich relativ viele sind. Und dahingehend ist es relativ vergleichbar zwischen Deutschland oder Europa und hier das Auftreten der Herzerkrankung. Und das, ich glaube, im weiteren Sinne gesehen, die kardiovaskuläre Gesundheit, was natürlich auch mit Ernährung, mit Sport, mit Aktivität etc. zu tun hat, die nicht nur Kinder mit Herzfehlern betrifft, natürlich alle Kinder. Wir sehen natürlich auch hier, wie auch in Deutschland, einen Trend, dass mehr und mehr Kinder übergewichtig sind, sich nicht genug bewegen, sich nicht gesund genug ernähren, was natürlich auf lange Sicht, nicht unbedingt im Kindesalter, aber schon im Erwachsenenalter, negative Auswirkungen auf die kardiovaskuläre Gesundheit haben kann.
Also viel Gemüse essen, schon von Kindesbeinen an, und Obst, Früchte.
Viel Obst, viel Gemüse, am besten wenig Fleisch und Milchprodukte, viel Bewegung, keine Getränke oder wenige Getränke, die auch Zucker enthalten, sondern einfach Wasser trinken. Das sind so die wichtigsten Sachen. Und insbesondere gerade für Kinder mit angeborenen Herzfehlern ist Sport ganz wichtig, um das Herz gesund zu halten für die lange Sicht.
Montagabend Nachmittag mit einem Gast per Video bin ich mit Dr. Jascha Kehr aus Newcastle verbunden, zwischen Sydney und Brisbane, oder sagen wir besser 2 Autostunden nördlich von Sydney, 160 Kilometer. Wie lebt sich's da in Newcastle?
Es lebt sich hervorragend. Es ist, wie Sie gesagt haben, keine kleine Stadt, aber auch keine riesengroße Stadt. Das heißt, groß genug, um hier ein spezialisiertes Kinderkrankenhaus zu haben, was mir genug Arbeit bietet, um mich die ganze Woche auf Trab zu halten. Aber es bietet einen wunderbaren Lebensstandard hier mit großartigen Stränden, mit kulturellen Angeboten, die natürlich in den letzten 6 Monaten sehr minimiert waren. Aber auch eine wunderschöne Umgebung mit Nationalpark in der Nähe, mit Weinanbaugebieten in der Nähe. Also es lebt sich sehr gut hier.
Wie kamen Sie nach Newcastle?
Also nach Newcastle bin ich auf viele Umwege gekommen, wie es natürlich so im Leben ist. Ich bin in meinem Leben viel gereist und habe in verschiedenen Ländern Ausbildung gemacht und gearbeitet. Nach dem Studium in Deutschland, in Göttingen und in Mainz und auch in der Zeit in Frankreich bin ich nach meinem Teil meiner pädiatrischen Fachausbildung nach Neuseeland gegangen, wo ich weiter meine Ausbildung gemacht habe und dann meine Weiterbildung als Kinderkardiologe gemacht habe. Dort habe ich meine Frau kennengelernt, die aus Australien ist, und somit sind wir dann nach Australien zurückgekommen. Und nach einer Zeit, die ich in Sydney verbracht habe, in einem Kinderkrankenhaus in Westmead in Sydney, kam dieser Job hier auf in Newcastle, wo sie traditionellerweise noch nie einen Kinderkardiologen hatten, aber mit einer Population von ungefähr 1 Million, die wir hier von Newcastle abdecken von unserem Krankenhaus, war das natürlich nötig, dass hier jemand mit meiner Qualifikation arbeitet. Und da habe ich Glück gehabt, dass ich den Job hier bekommen habe, denn ich könnte mir keinen besseren vorstellen momentan.
Ja. Wollten Sie schon immer Mediziner werden, schon als Kind?
Nee, ich wollte nicht schon immer Mediziner werden, aber komme aus einer Familie mit einem Mediziner. Also mein Vater war Arzt und auch Kinderarzt. Und auch als ich in meiner Jugend mir das nie vorstellen konnte, auch Mediziner zu werden, hat sich das dann später, dann nach der Schule, rauskristallisiert, dass doch die Medizin was für mich ist.
Ja, und jetzt auch? Also Sie würden es weiterempfehlen, zum Beispiel Ihren eigenen Kindern?
Ja und nein. Ich würde es weiterempfehlen, dass ich denke, es ist ein großartiger Job, den man machen kann, aber es ist einfach auch muss man viel dafür hingeben. Und es ist auch viel Zeit, die man gerade mit dem Studium, mit der Ausbildung verbringt und dann auch bei der Arbeit verbringt, wo man natürlich Kompromisse machen muss im Bereich des Familienlebens und des Privatlebens. Und deswegen will ich es nicht uneingeschränkt empfehlen, aber dennoch ist es natürlich der schönste Job, den man machen kann.
Ja, also das Klischee vom 70-Stunden-Job, das stimmt?
Zum Glück nicht mehr für mich. Hat gestimmt auf jeden Fall in meiner Ausbildung, aber jetzt ist es alles ein bisschen weniger. Als mein eigener Chef, mehr oder weniger, kann man das ein bisschen besser regulieren.
Ja. Sie haben Familie?
Ich habe Familie, ich habe 2 junge Kinder, ja.
Was können Sie uns über sie erzählen?
Dass sie mich auf Trab halten, wenn ich nicht bei der Arbeit bin, wie es halt so mit jungen Kindern ist.
Ja, also wie alt sind sie, wenn ich fragen darf?
Die sind 2,5 und 5 und wachsen hier in einer super Umgebung auf, finde ich. Und natürlich bilingual. Vom ersten Lebenstag habe ich nur Deutsch mit ihnen gesprochen, aber die Mutter natürlich nur Englisch. Und so, dass ich hoffe, dass die beiden Kinder gut Deutsch sprechend auch aufwachsen.
Wie wichtig ist Ihnen das?
Sehr wichtig. Das ist mir sehr wichtig. Das ist einfach ein großer Teil natürlich von meiner Identität als Deutscher. Und es ist mir ganz klar, dass ich das meinen Kindern beibringen will, um auch einfach ihnen später das zu ermöglichen, auch in Deutschland vielleicht mal zur Schule oder zur Universität zu gehen oder Zeit in Deutschland zu verbringen.
Ja, also ich muss sagen, die Startvoraussetzungen sind hervorragend, weil sie verfahren, vielleicht ohne es zu wissen, nach dem Prinzip One Parent, One Language.
Ja, absolut.
Das soll funktionieren, wurde schon oft gesagt, weil das ist ein Dauerbrenner in unserer Community. Und ja, Ich hoffe, es klappt und ich denke, es wird klappen. Wie stellen Sie sicher, dass auch andere Inhalte auf Deutsch vermittelt werden? Also haben Sie irgendwelche Inhalte, die Sie aus Deutschland im Internet abrufen? Kindergeschichten, Podcasts oder so?
Hauptsächlich Bücher. Ich habe viele, viele deutsche Bücher, die ich mit den Kindern lese. Zum Teil gucken die Kinder Sendung mit der Maus, also die kleinen Filmchen, die es dort gibt. Und dann auch einfach Kontakt mit anderen Familienangehörigen in Deutschland, also über Skype oder andere Videokonferenzen mit der Oma sprechen, mit der Cousine und Tanten sprechen, etc.
Ja, und Löwenzahn, Dr. Löwenzahn?
Noch nicht. Habe ich früher viel geguckt selber, aber das hatte ich ja ganz verdrängt aus meinem Gedächtnis. Aber danke, dass Sie mich darauf erinnern, denn es ist natürlich eine super Sendung, die ich mit meinen Kindern sicher manchmal gucken werde.
Das war eine meiner Lieblingssendungen.
Ja, absolut.
Ja. Was, oder man sagt ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Sie haben es zum Teil gesagt, was Ihnen nicht so sehr an Ihrem Beruf gefällt, ist vielleicht der Stress oder die große Verantwortung auch oder die Arbeitszeiten, die gerade wahrscheinlich am Anfang der Karriere halt sehr, sehr hoch waren. Was gibt es sonst vielleicht auch so, das Ihnen nicht so gefällt an Ihrem Beruf?
Sie haben schon einiges genannt. Es ist so oft die Unberechenbarkeit, dass man hat einfach keinen Bürojob. Ne? Man geht nicht zur Arbeit von 8 bis 4 oder 9 bis 5 und geht dann nach Hause und das war's, sondern wenn Notfälle passieren oder wenn einfach Sachen sind, die unerwartet sind, dann ist der Arbeitstag viel länger und das hat natürlich negative Auswirkungen auf die Familien, auf das Privatleben. Und das ist eins der schwierigen Sachen, dass man wirklich nie genau sagen kann, ich bin heute um die und die Uhrzeit zu Hause. Das ist schwierig. Und dann natürlich ist es auch oft manchmal schwierig abzuschalten. Schwierige oder komplizierte Fälle oder dramatische Fälle kann man auch nicht einfach so ganz einfach in der Klinik lassen, sondern nimmt man dann doch in seinem Gedächtnis mit nach Hause. Und das sind so manchmal die schwierigen Sachen.
Wie reise ich sicher im öffentlichen Nahverkehr? Vermeiden Sie den morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr. Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand von Mitreisenden. Wenn das nicht möglich ist, nehmen Sie die nächste Bahn oder Bus. Händewaschen nach Beendigung der Reise. Benutzen Sie nicht den Nahverkehr, wenn Sie krank sind. Weitere Informationen in deutscher Sprache gibt es bei sbs.com.au/coronavirus.
Montagabend mit einem letzten Gesprächsblock mit Dr. Jascha Kehr in Newcastle, ein deutscher Kardiologe. Darf ich fragen, was Ihre australische Frau beruflich macht?
Ja, meine Frau ist Lehrerin, also ausgebildete Lehrerin, aber ist momentan Mutter hauptsächlich.
Und könnte
Also
sie
arbeitet
sich
momentan mit mir.
vorstellen, den Beruf auch in Deutschland auszuüben? Ist das je ein Thema gewesen?
Wir haben zusammen in Deutschland mal gelebt, also unsere Tochter ist in Deutschland geboren, als wir zusammen in Deutschland gelebt haben. Aber ich glaube, auf lange Sicht würde ich glaube, es wäre für sie schwierig, außer es wäre in einer englischsprachigen Schule. Denn so gut Deutsch zu lernen, um auch in der deutschen Schule unterrichten zu können, ist natürlich einfach eine große Herausforderung. Und zur Zeit zumindest sind wir sehr glücklich hier und können uns eigentlich nicht vorstellen, nach Deutschland zurückzugehen.
Trotzdem, was vermissen Sie an Deutschland?
Hauptsächlich meine Familie und meine Freunde, das ist das Eigentliche. Aber es hat sich natürlich viel gebessert über die modernen Technologien, dass man doch besser Kontakt halten kann als noch vor einigen Jahren. Aber das ist so, dass der menschliche, intermenschliche Kontakt mit engen Freunden und Verwandten, der natürlich übers Internet doch nicht das gleiche ist wie persönlich.
Und Sie werden bestimmt sehr oft gefragt von Freunden und Familie in Deutschland, was Ihnen in Australien am besten oder besonders gut gefällt. Was sagen Sie dann?
Was mir besonders gut gefällt, ist im Prinzip die Natur. Also ich bin ein Mensch, der die Natur liebt und insbesondere auch das Meer und die Strände und dann die Möglichkeit hier alle möglichen Wassersportarten zu betreiben und insbesondere das Wellenreiten, was meine große Passion ist, das ist was wirklich hervorragend ist hier.
In Newcastle gibt es ja auch einen deutschsprachigen Club oder Verein oder jedenfalls eine Gruppe. Sind Sie da auch aktiv?
Bis jetzt noch nicht, nee. Es gibt hier also ich glaube, es gibt einige Deutsche in Newcastle, da haben Sie absolut recht. Und es gibt auch eine kleine, so eine wie eine Art Vorschule auf Deutsch, wo sich deutsche Familien treffen und dann deutsche Schulaktivitäten im Prinzip machen für die jungen Kinder. Aber bisher hat es leider noch nicht in unseren Stundenplan gepasst mit den Kindergartenaktivitäten beziehungsweise meiner Arbeit, dass wir da noch nicht mit unseren Kindern hingehen konnten.
Ja, aber vielleicht wird ja jetzt dann im Dezember, ich weiß nicht, St. Nikolaus gefeiert, oder?
Absolut, bei uns zumindest im Haus ja.
Ja, aber ich meine in der deutschen Community in Newcastle.
Das kann sein, ja.
Kehren wir zur Medizin zurück. Im Moment haben wir ja Covid, eine lebensgefährliche Lungenkrankheit. Haben Sie diese Pandemie immer kommen sehen? Also so etwas jetzt in diesem Ausmaß mit dieser rasanten Ausbreitung eines gefährlichen Virus? Oder hat Sie das Ganze überrascht, wie wahrscheinlich die meisten von uns Laien?
Ganz überrascht hat es mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hatte auch nicht lange bevor es war, gerade mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich denke, dass das eins der großen Ereignisse in unserem Leben eine Pandemie oder eine Erkrankung sein wird. Weil wir sehen, über die letzten Jahrzehnte haben wir gesehen, dass es immer mehr Antibiotikaresistenz gibt und immer mehr Keime gibt, Bakterien etc., die resistent für Antibiotika sind und somit große Gesundheitsschädigungen zur Folge haben und genauso virale Erkrankungen, die sich schnell ausbreiten können mit der wahnsinnigen Bevölkerungsbewegung, die in unserer Welt stattfindet, sodass es nicht ganz unerwartet kam. Natürlich, dass es so dramatisch ist und so einen enormen Einfluss auf unser Alltagsleben nehmen wird dieses Jahr, das hatte ich natürlich nicht vor Augen. Aber dass sowas in der Art passieren könnte, das war für mich jetzt nicht Science Fiction.
Und ich bewege mich da vielleicht ein bisschen auf dünnes Eis, aber, und ich, es ist auch schwierig, das zu formulieren, aber der Gedanke der Evolution, kommt da irgendwie auch da hinein? Also, dass das Ganze irgendwie,
Dass das zusammenhängt.
ja, also, das ist ja, es trifft ja vor allem die Alten und Schwachen und die mit Vorerkrankungen, also so brutal es klingt.
Ja, in der Evolution, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Evolution betrifft des eigenen Virus, ne? Der entwickelt sich ja auch weiter, die Viren entwickeln sich ja auch weiter und es werden immer neue entstehen, die unser Immunsystem als Mensch noch nicht kennt. Und natürlich betrifft es die Menschen am Anfang oder am Ende des Lebens, wo sie am meisten vulnerabel sind, am stärksten. So dass das natürlich eine logische Folge ist, wenn man von einer neuen Erkrankung überrascht wird, dass man, wenn man schon nicht von Anfang an sehr gesund ist, dann vielleicht stärker betroffen wird.
Und in der Natur kennt man es ja als Survival of the Fittest, nicht wahr? Das geht ja auf Charles Darwin zurück, etc. Der hat das ja sehr schön veranschaulicht. Aber das unterscheidet uns ja von den Tieren, nicht wahr? Dass wir Menschen empathisch sind und halt die, die schwächer sind, schützen. Und das bringt mich zur Frage, ob Sie es korrekt finden, dass die Welt jetzt mit Lockdowns reagiert hat, zum Schaden der Wirtschaft, aber zum Schutz der Menschen.
Absolut, da bin ich ein ganz großer Verfechter von, natürlich. Denn es ist nichts ist wichtiger als uns, als Menschen, die Menschenwürde und das Leben des Menschen zu schützen. Und die Wirtschaft als ein Konstrukt da als gleichwertig zu sehen, ist abstrakt und absurd. Also natürlich sollte in unserem Vordergrund, unseren Halt, in unserem Handeln das Interesse des Menschen sein, nicht das Interesse der Ökonomie oder der Wirtschaft oder das Herstellen von Wohlhaben für wenige auf dieser Welt. Also alle Staaten, die da mit starken Lockdown reagiert haben, um die Bevölkerung zu schützen, die gratuliere ich doch wirklich.
Ja, für mehr reicht es leider nicht mehr, Dr. Jascha Kehr. Vielleicht so als letzte Frage noch, wenn dieser Impfstoff kommt, also wir hoffen und beten ja alle, dass er bald kommt, ist dann alles wieder gut?
Natürlich nicht. Es hat sich einfach viel geändert und wird nicht mehr, wir werden hoffentlich nicht in die gleichen Verhaltensweisen zurückkehren, wie bevor dieser Virus bekannt war. Ich glaube, ein bisschen mehr Awareness oder Erkenntnis für die Wichtigkeit von Hygienemaßnahmen, physikalischen Entfernung etc., um solche Erkrankungen einzudämmen, die werden vorhanden bleiben. Natürlich werden wir hoffentlich durch die Impfung gerade die mehr anfälligen Menschen schützen können, aber ich glaube nicht, dass alles zurückgeht, wie es einmal war. Aber hoffentlich fürs Bessere. Also ich bin da optimistisch, dass es doch hoffentlich eine positive Veränderung mit sich bringen kann.
Bestimmt. Vielen Dank, Dr. Kehr, für dieses Interview.
Sehr gerne.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.